Ja. Ich muss noch mal kurz was trinken. Die Tagungen waren anders für mich, seit meiner Masterarbeit mal wieder mit einem Thema etwas intensiver auseinanderzusetzen. Und ich habe festgestellt, dass das auch noch viel weiter geht und es könnte vielleicht auch in Richtung Promotion weitergedacht werden. Ich möchte nur das schon mal so als Vortext. Wenn Sie sich mal nicht so recht trauen, Ihre Meinung zu sagen, dann setzen Sie sich eine Maske auf und Sie werden gar nicht glauben, was da so aus Ihrem Mund kommt. Worte, die die Künstlerin Frida Kahlo zaghaften Naturen empfohlen haben soll. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Frida Kahlo, der mexikanischen Surrealistin, sondern diese Worte kommen von einer fiktiven Frida Kahlo, einer Künstlerin, die den Namen als Pseudonym gewählt hat und der Gruppe der Guerilla Girls, die man hier im Bild sieht, angehört. Öffentlich tritt diese New Yorker Künstlergruppe seit 30 Jahren unter den Namen Frida Kahlo, Hannah Hoeksch, Agnes Martin und Kit Kollwitz auch, wobei sie sich nicht nur hinter diesen Namen verstecken, sondern ihre Gesichter unter Gorillaköpfen, wie man auf diesem Foto sehen kann. Zitat, seit 30 Jahren prangern die Guerilla Girls den männlich dominierten Kunstbetrieb an und seien dabei anonym, aber höchst wirksam. Die Betonung, also kommt jetzt von mir. Und das ist quasi aus aktuellem Anlass, oder ich habe das zum Anlass genommen, von Claudia Steinberg die Titelstory der Kunstzeitung quasi aufzugreifen. Das war jetzt im Oktober 2015. Bevor ich nun meine weiteren Gedanken zu diesem Thema der Tagung vorstelle, möchte ich mich auch für die Einladung bei Tina Oetschel und Ulrich Blanchet bedanken und auch für die nette Einleitung. Und ich hoffe, nach den vielen bereits gehörten Beiträgen mit meinem Thema und zum Ende des Nachmittags auch natürlich auch, wo alle schon ein bisschen erschöpft sind, diese Thematik im Gesamten zu ergänzen. Wie schon erwähnt, stehe ich am Anfang meiner Untersuchung und die Tages ist ein Anlass für mich, mich mit meiner künstlerischen Selbstinszenierung und dem darin verhandelten Autorverständnis weiter theoretisch auseinanderzusetzen. Es handelt sich hier um skizzenhafte Gedanken über das Verständnis von Autorschaft und künstlerischen Diskurs. Aus meiner Perspektive ist es in Berücksichtigung und in Bezug auf das Feld der zeitgenössischen bildenden Kunst interessant zu schauen, wie und wo Künstler sich als Autoren definieren oder definiert werden. Dabei werde ich im Folgenden wahrscheinlich mehr Fragen und so Gedankenkonstrukte vorstellen, als irgendwelche Antworten zu formulieren. Fragen, die mich als Künstlerin bewegen und vielleicht auch bei deren Beantwortung Sie mir im Nachhinein vielleicht etwas helfen können oder vielleicht sagen können, wo ich da weiterdenken kann. Und somit verstehe ich also diese Situation als eine Plenumssituation, die ich auch lange nicht mehr hatte. Das ist auch ganz schön. Das Chaos. Was ist ein Autor? Ausgehend von der Frage, was ein Künstler Autor heute ist, interessieren mich aus künstlerischer Sicht vor allem die Fragen, wo wird der Autor wirksam? Was bedeutet Autorschaft? Welche Zuschreibungen und Funktionen kommen künstlerischer Autorschaft zu? Die Geschichte des Autors oder der Autorschaft ist eng mit der Geschichte des Individualismus verbunden, also mit der Stärkung des Subjekts in der Aufklärung und dem Aufkommen einer bürgerlichen Gesellschaft zur Zeit der Industrialisierung. Als Voraussetzung für die Behauptung von moderner Autorschaft gelten dabei wissenschaftliche Disziplinen, wie zum Beispiel die Geisteswissenschaften, neuzeitliche Philosophien, und speziell auch neuzeitliche Philosophien mit den unterschiedlichen Entwürfen von Subjektbegriffen formen. Einhergehend mit dem Aufkommen des Autors ist auch das Hinterfragen der Bedeutung von Autorschaft in Bezug zu den Werken der Autoren ein historischer Diskurs, der insbesondere seit dem Beginn der Neuzeit immer wieder von verschiedenen Perspektiven beleuchtet wurde und auch immer wieder wird. Aus meiner zeitgenössischen Perspektive sind immer noch und weiterhin die Diskurse der 1960er Jahre relevant, in denen nicht nur in der Literatur, die in Bezug zu der Moderne gezogen hat, sondern auch in der bildenden Kunst das künstlerische Subjekt als Autor zugunsten der Rezeption hinterfragt wird. Also zum Beispiel Stichwort Minimalismus als vielleicht Reaktion auf den Neoexpressionismus. Am deutlichsten und polemischsten formulierte wohl Roland Barth zu der Zeit in seinem Aufsatz von 1968, Der Tod des Autors, seine Kritik an dem vorherrschenden Verständnis des Autors in den Literatur- und Kunstwissenschaften. Also der Autor als, Zitat, Autorität und einheitliches, mit sich selbst identisches Autorensubjekt, das autonom seine Kunst aus sich selbst schöpft. Zitat Ende. Mit seinen Hinterfragen des klassischen Paradigmas eröffnete Barth im Anschluss quasi Michel Foucault mit seinem Text Was ist ein Autor? Ein Jahr später von 1969 eine Diskussion um die Autorschaftskonfiguration, deren Bestimmung, Funktion und Rolle im institutionell angebundenen Diskurs, in dem Autoren arbeiten. Foucault konstatiert darin nicht das Verschwinden des Autors, sondern es ging ihm darum, Zitat, den durch das Verschwinden des Autors frei gewordenen Raum ausfindig zu machen, die Funktion und Bedeutung des Autors herauszuarbeiten, die Probleme, die mit dem Gebrauch des Autornamens verbunden sind, zu vermitteln und den Wirkungsort zu lokalisieren. Es gilt vielmehr als zugleich gleichgültige und zwingende Leerstelle, die Orte ausfindig zu machen, an denen seine Funktion ausgeübt wird. Zitat Ende. Er verschob damit die Funktion des Autors auf die Diskursebene, demnach Autorfunktion als Interpretation vom institutionell gebundenen Diskurs, zum Beispiel der Kritik, bestimmt werde. Diese beiden viel zitierten und analysierten Texte, also von Barth und Foucault, die ich gelesen habe, wo ich nicht sagen würde, dass ich alles verstanden habe und bis jetzt noch weitere Untersuchungen sicher folgen werden, sind Ausgangspunkt für Forschung in den 1990er Jahren gewesen, dessen Schwerpunktthema dann die sogenannte Rückkehr des Autors wurde. Ich habe da unten mal so eine kleine Zeitleiste versucht zu veranschaulichen. In den letzten Jahren sind erneut Theorien aufgekommen, die sich mit dem Thema Autorschaft beschäftigen. Diese aktuelle Auseinandersetzung scheint dabei notwendig, da sich die medialen informellen Räume, in denen Autoren agieren, durch Digitalisierung und neue Technologien ständig verändern. Zitat Jakob Schießer: Die gegenwärtig sich herausbildende Netzwerkgesellschaft produziert Bedingungen, innerhalb deren der Werkbegriff, der Autobegriff, der Ort des Autos sowie Vorstellungen und Konzept des geistigen Eigentums weitere Transformation erfahren. Zitat Ende. Also, und ohne jetzt die Theorien im Einzelnen vorzustellen, finde ich es wichtig, die Gleichzeitigkeit und Berechtigung der verschiedenen Entwürfe von Definitionen und Konfigurationen des Autos zu bedenken, weil ich quasi jetzt auch so zwei Konfigurationen vorstellen werde. Denn, und auch immer wieder, trotz quasi einer Invarianz in den Regeln der Konstruktion des Autos, um es mit Foucault zu sagen, je nach Epoche oder Diskurstyp, die Bestimmung des Autors neu verhandelt wird. Ich glaube quasi, das müsste man mal wieder machen. Eigenname und Autor. Eine Unterscheidung, die ich für meine Praxis, für meine Arbeit wesentlich empfinde und die Foucault auch als Ausgangspunkt seiner Überlegung nimmt, ist die grundsätzliche Unterscheidung des Eigennamens und des Autor- oder Autornamens. Während wir quasi mit unserem Eigennamen und das alltägliche Leben organisieren, also beim Einwohnermeldeamt, beim Finanzamt und so weiter, unser Name als personelle Identität dient und meist trotz Bezeichnungsfunktion auch an sich kontext- und rollenunabhängig genutzt wird, ist der Künstlerautor, also abseits dieser Lebenswelt in unterschiedliche Positionen im wissenschaftlichen, künstlerischen und so weiter Diskurs eingeschrieben und bildet quasi so eine Art Klammer um jede einzelne Arbeit als auch um das gesamte Schaffen. Als Künstlerautor kommt ihm eine andere Rolle zu. Der Autorname wird kontextualisiert und diskursiviert, der Autor stellt seine Meinung aus. Also Meinung, Ansichten, Gedanken, so. Oder genau, stellt sie zur Diskussion, wie ich das jetzt hier quasi mache. Für Foucault ist der Autorname nicht schlichte Referenz auf sein Werk. Und genau hier setzen quasi meine Zweifel an und meine Motivation, als Künstlerin unter Pseudonym zu arbeiten. Dabei geht es mir nicht darum, den Autor zu negieren, sondern wie bereits erwähnt, zu schauen, wie und wo er sich einschreibt oder auch eingeschrieben wird. Es geht mir darum zu hinterfragen, inwieweit die Zuschreibung eines Werks, einer Arbeit, Zitat, Ergebnis komplexer und selten begründeter Verfahren von außen ist. Als vom Diskurs abhängiger Künstler oder Autor wird die einzelne Arbeit, das gesamte Schaffen oder eine Ausstellung in unterschiedliche Diskurstypen oder diskursive Felder eingeschrieben. Dies erfolgt, wenn nicht durch die Künstler selbst, durch Galeristen, Kunst- und Kulturwissenschaftler, Kritiker, Journalisten, also das gesamte Feld, Diskursfeld, Kunst vielleicht, wenn man das sagen kann, dass es mitbestimmt. Das Festschreiben von künstlerischer Produktion auf einen Künstlerautor, unabhängig jetzt davon, ob er unter Pseudonym arbeitet oder nicht, ist dabei wesentlich für die Diskursivierung, für die Vermarktung und Institutionalisierung. Also quasi ohne Autor kein Diskurs, ohne Diskurs kein Autor. Vor dem Hintergrund meiner kunstwissenschaftlichen, kuratorischen und künstlerischen Praxis und der Tendenz vielleicht auch zur Selbstausbeutung durch Praktiken wie so eine Art Selbstmarketing, die mit dem Selbstmarketing verbunden sind, welches ich jetzt nicht per se als schlecht darstellen möchte oder so, werde ich im Folgenden die Betrachtung von Werk und Autoreigenname als Einheit bzw. meine Strategie, dieses voneinander zu trennen, näher erläutern. Artist not present. Der Schweizer Schriftsteller Felix Philipp Ingold definiert den zeitgenössischen Autor wie folgt. Zitat: Der Autor, ob Sprach- oder Bildkünstler, wird im eigentlichen Wortsinn von Auktor herausgestellt in seiner Funktion als Mehrer, als Multiplikator von Möglichkeiten, als ein Verwerter, ein Arrangeur, der Vorgefundenes, Einfallendes und Zugefallenes aufnimmt, um es neu zu ordnen, es durch Verfremdung, durch Umwandlung neu erkennbar zu machen. Individuelle Autorschaft wird dadurch keineswegs abgewertet oder gar ausgeschlossen, sie wird lediglich befreit von der Aura des originalen Schöpfertums. Mit einem solchen Autorverständnis arbeite ich im Feld der Diskurskunst, beziehungsweise vielleicht auch Appropriation Art 2.0, wenn man das so sagen kann. Ich zitiere, ich kopiere, ich simuliere Kunstgeschichte. Als Künstlerin besteht ein Teil meiner Praxis darin, mich selbst zu verorten und zu theoretisieren und mit anderen Künstlern und künstlerischen Positionen, Thematiken, Traditionen, Disziplinen in Verbindung zu bringen. Dabei geht es mir um eine Art Analyse dieses Verhältnisses zwischen Autor und bildenden Künstler und seiner Arbeit und dem sich darum aufbauenden Diskurs. Insofern scheint es mir auch nur logisch, die Trennung Autoreigenname zu vollziehen, als dass meine Fragen sind, inwiefern der zeitgenössische Autor, Eigentümer und Urheber seiner Arbeit sein kann, wenn es doch eigentlich, wie jetzt in Bezug auf das Zitat von Philipp Ingold, immer, also nie wirklich neue Dinge sind oder Worte. Also wir arbeiten immer mit einem bestimmten Vokabular, greifen auf, wiederholen. Angekündigt als Artist Not Present, das ist jetzt der Flyer, ist der Vortragstitel der Titel einer Arbeit von Asher Kay und war Titel meiner ersten kollektiven Ausstellung in der City Gallery des Kunstvereins Wolfsburg. In dieser Ausstellung waren Arbeiten von Asher Kay und Vita S. zu sehen, welche beide jedoch nicht auf dem Flyer genannt wurden. Ich war als Kuratorin genannt. Und in der Einladung, wo schrieb ich quasi, mit Arbeiten von Paul Klee, Pablo Picasso, Jean Miró etc., Künstler der Moderne. In deren Namen, ich mach mal einen weiter, schrieb die 1986 in Bristol geborene und in Deutschland lebende Künstlerin Asher Kay in ihrer Arbeit Artist Not Present, die wir hier jetzt sehen, den Briefaustausch zwischen, zwischen diesen Künstlern, also Paul Klee und Pablo Picasso. Es ist eine Sammlung aus aus Postkarten der Moderne, die auf denen Texte zu sehen, zu lesen sind, also die Texte wurden nach außen gekehrt, dann sieht man die Motive, die aufgegriffen wurden, also sind Originalworte der Künstler, die ja einen regen Briefaustausch auch hatten und die sind alle an Pekinita gegründet. Gerichtet, genau. Hier sieht man jetzt quasi, was da steht, liebe Pekinita. Warum versucht man überhaupt nach all den großen Künstlern etwas noch einmal zu machen? Nur weil von Generation zu Generation durch das, was die großen Künstler gemacht haben, sich die inneren Einstellungen verändern? Und damit kommt die Erneuerung des Gefühls, wie kann ich das neu machen? Deutlicher, genauer, zwingender Kunst, glaube ich, heißt festhalten. Ich halte sie für Berichterstattung und ich glaube, in der abstrakten Kunst gibt es keine Spannung. Hier Francis und da war dann das Porträt der Isabel Rawsoner in einer Straße von Soho, genau, von 1967 von Francis Bacon zu sehen auf der anderen Seite. Dazu zeigte ich im Keller der City Gallery, beziehungsweise zeigte Asher Kay, eine Installation, die vorher 3 Monate in der Wohnung der Kuratoren, also in meiner Wohnung, eingebaut war. Und ich lebte 3 Monate auf der einen Seite sieht man meine Wohnung. Also da hatte ich dann noch ungefähr einen Meter Platz, jeweils in eine Richtung. Hier ist der Flur und genau, das habe ich dann, wurde dann nachgebaut. Und das ist nur so ein kleiner Einblick in die Ausstellung. Bei der Eröffnung nun war weder die Kuratorin noch eine Künstlerin anwesend. Dies führte in dem spießbürgerlichen Wolfsburg zu mancher Entrüstung, leider jedoch nicht dazu, das ganze Konzept mal zu hinterfragen oder also zu fragen, was es mit diesem ominösen Titel auf sich hat oder warum die Künstlerin nicht da ist und nicht mal die Kuratorin. Wobei dann diese Entrüstung nicht dazu geführt hat, dass mehr Leute zu dem, oder auch die Frau, speziell, die sich darüber entrüstet hat, zu dem Künstler- bzw. Kuratorengespräch gekommen ist, das sich dann gegeben hat und quasi da auch schon meinen Ansatz erläuterte und zur Diskussion stellte. Hier sind jetzt noch weitere Eindrücke, also einmal sieht man von Vita S., eine Arbeit Humans heißt die. Das ist eine Wandtapete von, also so Originalzeichnung auf kleinen Karo-Papieren und das wird dann zu einer Tapetenarbeit weitergearbeitet. Und unten eine Arbeit Memoir. Vita S. ist 1987 in Deutschland geboren und setzt sich in den Arbeiten mit Fragen nach der Konstruktion des Menschen in Bezug zu identitätsstiftenden Momenten und dessen Beziehung zu kollektiven Erinnerungen auseinander. Lisa Lax ist 1976 in Los Angeles geboren, ist Amerikanerin und konzeptuell arbeitende Künstlerin, arbeitet hauptsächlich mit Fotografie. In den meisten ihrer Arbeiten konzentriert sie sich auf die Inszenierung von Frauen als Motiv in Werbung und Öffentlichkeit, als wohl noch immer beliebteste Marketingstrategie, scheinbar traurig ist es, und dessen Einfluss auf die Kunstszene oder wie die Kunstszene da auch vielleicht mit umgeht, die es manchmal auch sehr gerne aufgreift. Dann Stella Lohn ist eine inzwischen 86-jährige Künstlerin, ursprünglich deutsch, 1942 emigrierte sie in die USA, New York. Und ihr Schaffen lässt sich so im Bereich der minimalistischen, postminimalistischen Ästhetik verorten. Und unten, das große Bild, ist quasi eine aktuelle Arbeit. Bisher sind alle meine Pseudonyme weiblich. Wobei, dass sie noch offen ist. Autorschaft als institutionelles Konstrukt. Simon Tscheik fordere angesichts der Situation, in der künstlerische Verfahren und Praxen und ihre Autorinnen verstärkt ökonomisch abgeschöpft werden, eine neue, erfahrungsgesättigte Selbstbestimmung der Künstler als involvierte statt einzelne Figuren. Vereinzelte Figuren, Zitat Ende. Demnach ging es auch darum, Künstlerinnen nicht nur in ihrem Engagement in der Öffentlichkeit zu sehen, sondern in der Herstellung von Öffentlichkeit durch Adressierungsformen und in der Schaffung von Plattformen oder Gegenöffentlichkeit. Stadtende. Hinter meiner Wahl, Arbeiten unter Pseudonyme zu veröffentlichen, stecken unterschiedliche Motivationen. Autorschaft erweist sich für mich als so eine Art alter Ego, welches eine gewisse Distanz zum Eigenname hat und sich auch irgendwie in dem Denkraum kennzeichnet. Also ich habe gemerkt, Kunstwissenschaft denke ich anders als in der Kunst. In Anlehnung an Foucault verstehe ich öffentliche Autorschaft, also den Moment, in dem man als Autor öffentlich auftritt, als eine Art Selbstverhältnis des Autors und des Eigennamens, welches sich selbst dekonstruiert oder im Wechselspiel vielleicht auch oder nur konstruiert. Wenn ich also mit meinem Eigennamen Stine Heumann Arbeiten unter Bishop K., Vita S., Lisa Lax, Stella Lohn und so weiter ausstelle, dann handelt es sich um die Konstruktion eines fiktiven Autors auf der einen Seite und auf der anderen Seite um eine Dekonstruktion meines Eigennamens und damit verbunden mit meiner eigenen Person. Im Grunde betrachte ich diese Art meines Selbstverhältnisses als meinen eigentlichen künstlerischen Ansatz, den man vielleicht als selbstreflexive und damit brüchige Autorschaftskonfiguration beschreiben kann, der eng an den Aspekt der Selbstbestimmung, worum es mir wahrscheinlich geht, geknüpft ist. Es geht mir darum, Autorschaft als institutionelles Konstrukt zu untersuchen und damit einhergehend das zu hinterfragen, was Verena Dengler in ihrer Praxis als Zitat abstrakten Personenkult im Kunstbetrieb anführt, in dem die Vita des Künstlers und sein Beziehungsgeflecht treibende Kraft sind, was sich der Kunstbetrieb aber nicht eingesteht. Zitat Ende. Inwieweit kann, das ist ein bisschen meine Frage, durch die Anonymität die künstlerische Produktion autonom gehalten werden, das heißt von jeglichen biografischen oder institutionellen Festschreibungen fern bzw. offen gehalten werden? Ähnlich wie Dr. Annalena Wenzel, deren Exposé ich gelesen habe, aber die leider nicht dabei ist, die neben anderen Praktiken das Arbeiten unter Pseudonym oder im Kollektiv als künstlerische Verweigerungsstrategie bezeichnet und mit den damit verbundenen Schwierigkeiten in ihrem Exposé angedeutet hat, stelle ich mir in meinem Sein als Künstlerin die Frage, was passiert in der Produktion, als auch natürlich in der Rezeption vor allem, wenn Künstler sich entscheiden, nicht unter ihrem eigenen Namen zu arbeiten oder aufzutreten, öffentlich aufzutreten, beziehungsweise ihr Gesicht dann zeigen, wie die Guerilla wird. Inwiefern handelt es sich vielleicht auch um eine Kritik oder Verweigerung von neoliberalen Praktiken, die das selbst zum Produktivkapital machen, wie es Pablo Larios in einem Text erwähnt. Liegt der Strategie, unter Pseudonym zu arbeiten, ein bestimmtes Verhältnis von künstlerischer Arbeit zugrunde? Und besteht ein Unterschied in der Diskursivierung zwischen den Künstlern, die sich quasi klassisch mit Eigenname Künstler präsentieren, und denen, welche unter Namen oder im Kollektiv arbeiten? Und inwieweit impliziert dies einen rezeptionsästhetischen Ansatz, oder also unter Pseudonym zu arbeiten, einen rezeptionsästhetischen Ansatz der Konstruktion der künstlerischen Arbeit durch den Betrachter, den Diskursakteuren von außen? Anonym, aber höchst wirksam. Das Verschleiern des Eigennamens, die gewählte Anonymität, wird allgemeiner als Strategie der Verweigerung angesehen, die jedoch nur funktionieren kann oder politisch wirksam sein kann, wenn dieser Ausstieg als solcher erkannt und diskursiviert wird. Das heißt, wenn man in und von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, beziehungsweise sich darin inszeniert, wie zum Beispiel die Guerilla Girls. Ansonsten verschwinde man einfach. Das Zitat Verbergen, Verschleiern, Kamuflieren ist als künstlerische Inszenierung und Selbststilisierungsstrategie wesentlicher Bestandteil der Kunstproduktion geworden. Als historische Beispiel ließe sich hier auf die Ikone der Moderne verweisen, La Fontaine von Hermat, aka Marcel Duchamp, aka neben Rose Salavie, ohne dessen revolutionäre Kunststreiche die Kunstgeschichte anders geschrieben, also wahrscheinlich anders geschrieben, vielleicht hätte es auch irgendjemand dann etwas später gemacht, das wäre nicht Marcel Duchamp, und die zeitgenössische Kunst, beziehungsweise das allgemeine und mein Verständnis zeitgenössischer Kunst, wahrscheinlich ein anderes als es heute ist. Ein solches Spiel mit der personellen Tarnung ist jedoch nicht nur in der institutionalisierten und diskursivierten Kunstwelt als konzeptuelle künstlerische Strategie anerkannt, damit inzwischen weniger subversiv, als es vielleicht der Akt von Marcel Duchamp war, sondern vor allem im Bereich der sogenannten Street Art und Graffiti-Szene ein unumgängliches Prinzip, das Verschleiern ihrer personellen Identität, ihrer eigenen, die Aktivisten vor der strafrechtlichen Verfolgung schützt. Der inzwischen als eine der legendärsten Figuren der Street Art geltende Banksy, habe ich mal ein paar Bilder zusammengetragen, haben wir ja auch schon gesehen, einige davon, der mit seinen eingängigen Arbeiten meist gesellschaftliche oder politische Missstände anprangert, hat es trotz oder gerade auch durch seine Anonymität geschafft, eine große Zahl von Fans zu finden, die seine vermeintlichen Arbeiten, manchmal weiß man es nicht, posten, teilen und kaufen. Zudem bekommen seine Arbeiten viel Aufmerksamkeit von Kritikern, die über ihn schreiben, ohne dass jemand, beziehungsweise nur wenige, den Eigennamen dieses Aktivisten kennen, geschweige denn sein Gesicht. Er lässt sich immer mit Maske malen zum Beispiel. Also niemand weiß so wirklich, wie er aussieht. Sein Kunstmarktwert, ich weiß gerade nicht, wie es jetzt aussieht, auf jeden Fall war das nicht schädlich, könnte man sagen, sondern eher vielleicht sogar noch förderlich, was interessant ist, denn wenn er seine Arbeiten versucht, am Straßenrand zu verkaufen, scheint also quasi den Rahmen darum herum zu brauchen. Wenn er versucht, nicht er, sondern er jemanden hinsetzt, der versucht, seine Arbeiten zu verkaufen, dann möchte sie natürlich keiner haben, weil es ist ja nicht auf der Auktion quasi steht es zur Debatte. Ich frage mich dabei, ob nicht vielleicht Banksys Erfolg seine Arbeit gerade auf der Anonymität beziehungsweise das Arbeiten unter einem Pseudonym basiert, quasi im Sinne eines Superman-Effekts, da gibt es einige, die das unterstützen, und ob nicht vielleicht, also ja, diese Art Mystifizierung, das überhaupt auch erst die Mystifizierung überhaupt dadurch erst ermöglicht wird. Es stellt sich also die Frage, ob nicht solche Strategien der Camouflage auch die Mythenbildung um den geheimen Künstlerschöpfer fördern und auch die Anonymität nicht vor der Vereinnahmung des künstlerischen Subjekts vor ausbeuterischen Kräften von außen schützt. Das ist quasi so ein bisschen das, ich frage mich damit auch so ein bisschen selbst, ob das sich vielleicht zu irgendwas Merkwürdigem führt, was ich vielleicht auch gar nicht erreichen möchte. Also das Arbeiten unter einem Pseudonym kann man, wie alle Motivationen des Handelns natürlich, unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, dem wissenschaftlichen oder künstlerischen Interesse entspringt, strategisch und sicher auch etwas aus psychologischen Gründen, vielleicht auch der Schutz vor Kritik. Während Banksy hauptsächlich, zumindest anfangs aufgrund der Illegalität seiner Arbeiten, die Anonymität seiner personellen Identität wiederum wahren musste, um die strafrechtliche Verfolgung zu erschweren, liest sich das eingangs erwähnte Zitat von den Guerilla Girls eher wie so eine Art psychologisches Statement, dass die Maske eine Art Schutz ist, hinter der man sich verstecken kann. Ein weiteres Beispiel ist da zum Beispiel auch das syrische Künstlerkollektiv Abu Nadar, welche ebenfalls anonym agieren und vielleicht auch, um sich vor politischer Verfolgung zu schützen, aber das, sie sagen, sie möchten mit der Strategie der Disidentification auch einen Raum des Widerstands schaffen. Also die Gründe können aber auch wiederum ganz banal sein, zum Beispiel, weil der eigene Name nicht wie ein wohlklingender Künstlername klingt. Mir geht es neben vielleicht zu Teilen bereits Gründen aus kunstwissenschaftlicher Perspektive darum, die Autorschaft als Konstrukt zu erforschen. Es geht mir darum, die Funktionsweisen und Abhängigkeiten des Subjekts, die Momente, an denen es eingeführt wird, auf eine fast spielerische Art zu untersuchen, indem ich jede künstlerische Arbeit einem Pseudonym mit einer kleinen eigenen Biografie zuordne, um auf den Schöpfer bzw. die Konstruktion von Autorschaft und die Abhängigkeiten, Beziehungen und Verhältnisse, in denen er verhandelt und zirkuliert wird, aufmerksam zu machen. Und dazu nutze ich auch unterschiedliche Plattformen, wie die Ausstellung oder diese zum Beispiel zur Selbstinstitutionalisierung. The artist is present. Wir leben erneut in einem Zeitalter des Individualismus, der Self-Awareness und der Selbstporträts. Vielleicht kommt es auch nur einem so vor, und es war immer ein Zeitalter des Individualismus und des Selbstporträts. Es vermehrt sich gerade häufig in der Literatur, beziehungsweise also dieser Zeitgeist zeigt sich auf unterschiedlichen Ebenen. Dieses Zeitalter des Individualismus drückt sich meiner Meinung nach nicht nur in der zeitgenössischen Kunst im Auftreten der Präsentation des Selbst, des Künstlerautors, als auch seiner Arbeitsweise aus, sondern auch in dem klassischen Autorverständnis, demnach Autorname und Eigenname als Einheit des Schöpfers rezipiert werden. Dieses Zitat, permanente Verschmelzung der biografischen und ästhetischen Persona des Künstlers, Zitat Ende, äußert sich meiner Meinung nach in Marina Abramovic's Performance The Artist is Present, welche sie 2010 aufgeführt hat im MoMA, in der die Künstlerin Marina Abramovic sie saß während und über die Öffnungszeiten hinaus auf einem Stuhl ihr gegenüber. Hier sieht man noch einen Tisch, der wurde später entfernt, und dieser, genau, man sieht es auch auf den Bildern ganz gut, dieser Bereich, der freigehalten wurde um diese Situation von ihr. Und da hatten dann die Besucher die Chance, die einmalige Chance, also sie war nicht einmalig, sie hat ja später auch nochmal wieder Kontakt aufgenommen, aber sich dieser Künstlerin gegenüberzusetzen, von Angesicht zu Angesicht, was für viele sogar irgendwie ein kathartisches Erlebnis war, zumindest begann sie zu weinen und es löste sich alles in ihr. Sie war so, selbst hat sich als ein Medium inszeniert, und da kann man auch drüber streiten, wie man das sieht. Ich finde aber irgendwie, hat man den Eindruck, dass jetzt spätestens zu diesem Zeitpunkt auch Marina Abramovic so eine Art Kultstatus erhielt, und letzten Endes wurde sie in dieser Arbeit als Arbeit rezipiert. In The Artist is Present kombiniert meines Erachtens der Gedanke des zuvor erwähnten klassischen Autorverständnisses des Künstlersubjekts als lebendiges Kunstwerk. Die Präsenz der Künstlerin ist die Arbeit und für viele Besucher Anlass einer Huldigung ihrer Persönlichkeit. Es macht den Eindruck auf mich, dass künstlerische Praxis in bestimmten Bereichen der Kunstwelt, nennen wir das jetzt mal, geprägt von Personen oder Künstlern ist, die sich selbst als Marke inszenieren und verkaufen oder anders ausgedrückt ihre Persönlichkeit performen, ihre Persönlichkeit auch vielleicht zu einer Art Marke oder Arbeit machen. Der Wiedererkennungswert, ich habe jetzt mal zwei sehr angenehme Beispiele, gerade auch Ai Weiwei mit seiner Selfie-Arbeit sehr präsent war in den letzten Monaten. Und ja, Der Wiedererkennungswert in der Öffentlichkeit spielt hier eine wesentliche Rolle. Was hilft, ist ein markantes Aussehen und Auftreten, also Kleidungsstil, Frisur, Accessoires, sozialer Habitus, sowie das Verbreiten der, von Bildern der eigenen Person, wie gesagt die Selfies, als auch um das Geschehen um die eigene Person. Ich war hier, ich tue dies und das ist mein Mittagessen. Also immer diese Kommunikation nach außen über soziale Netzwerke, aber auch direkte Netzwerke und man hat sich letzten Endes vermarktet man sich selbst, um vielleicht auch Geldgeber für seine Projekte und so weiter zu finden. Marina Abramović auch da ganz groß. Diese sogenannte persönliche Kommunikationspolitik ist strategisch von Bedeutung, um halt als einzigartige Marke erkannt und unterstützt zu werden. Es gibt so eine Art Self-Branding vielleicht. Diesen Prozess beschreibt Larius als, Zitat, Dekonstruktion des ramponiert zerbrechlichen Selbst, welches in unserer Ökonomie des Teilens nur noch von außen, nur noch von Akteuren außerhalb wechselseitig konstruiert werde. Zitat Ende. Die Betonung der Subjektivität drückt sich in einer Art Verlustangst aus, sich und sein Selbst in dieser Ökonomie des Mitteilens zu verlieren und deshalb das Gefühl entsteht, sich ständig selbst seiner zu vergewissern. Ist also die gesellschaftliche Diskursmacht, die den Autor institutionalisiert, verantwortlich für den Autor, der sich nur noch in seiner Selbstbespiegelung selbst vergewissert? Als Künstlerin impliziert diese Art Selbstmarketing Abhängigkeiten von wiederholten Bestätigungen und von Außenakteuren, womit ich die persönliche künstlerische Autonomie in der Bedrohung sehe. Ich finde es schwierig, wenn wiederholte Abhängigkeiten entstehen, wechselseitige Beglaubigungen, gegenseitige Erklärungen institutionell oder personell angebunden sind und das Werk, die Arbeit, letzten Endes nicht über sich selbst, sondern im Sinne einer Huldigung über den Autor und der Distribution der Arbeit definiert wird. Also ich bevorzuge quasi den Ansatz, dass die Arbeit durchdrungen von unterschiedlichen Gedanken und Diskursen vielleicht am Anfang und am Ende der Rezeption auf sich selbst verweist. Schluss. Also das wird jetzt der Schluss. In seinem Artikel Me, Myself and I über literarische Selbstporträts in der neueren Kunst schreibt Larius in Bezug auf zeitgenössische Selbstporträts vor dem Hintergrund eines verunsicherten Selbst. Wenn ein Werk seinen Schöpfer thematisiert, verweist das vielleicht gerade auf dessen Abwesenheit, ein Versuch, das Fehlende zu konkretisieren oder herbeizuhalluzinieren. Es geht mir nicht darum, die Menschen in das Licht zu führen, sondern vielmehr um die Thematisierung der Autorschaft, die sich auf vielen Ebenen und Fragestellungen durch meine künstlerische Praxis zieht, also nicht nur quasi auf dieser Ebene des, dass ich unter Pseudonym arbeite, sondern wie man jetzt vielleicht bei der SHK-Arbeit schon, ich greife einfach Zitate auf und ich zitiere regelrecht auch immer. Es geht mir nicht darum, den Autor oder Eigennamen zu negieren oder den Autor für tot zu erklären oder irgendwelche dergleichen radikalen Formulierungen, sondern vielmehr erneut darum, in unserer komplexer werdenden Welt die Funktion und Bedeutung von Autoren zu untersuchen. Das ist, glaube ich, so meine. Ja. Ja.
Ja, vielen Dank.